Und das ist jetzt heute eine Themenpredigt. Interessant ist, ich habe mich mit dem Volker überhaupt nicht abgesprochen. Und ich denke, es gibt viele, viele, viele Themen. Aber gerade das, was der Volker auf dem Herz hatte für die Moderation, ist das Thema, das ich für die Predigt habe. Und ich hatte jetzt, wir sind ja auch wie immer sehr zeitnah gekommen, sehr pünktlich vorhin, aber die paar Gespräche, die ich hatte und die Eindrücke, die ich hatte, die gingen um Beziehung. Und es geht um Beziehung. Bei allem zwischen uns und Gott geht es um Beziehung. Und Beziehung ist was Emotionales. Und ich kann Ihnen jetzt sagen, warum. Meine Familie kennt mich recht gut, also dass ich Tränen in den Augen habe, ist eigentlich bloß, wenn ich was reinkriege. Ansonsten passiert es nicht. Und mir ist beim Lobpreis passiert, dass ich Tränen bekomme. Und dass irgendwie, ich bin angerührt. Und es passiert so selten, dass ich angerührt bin, sodass ich es dann äußert, indem Pipi in den Augen ist. Und es ist aber da. Und ich denke, es sind auch nicht viele Leute hier, aber es geht nicht darum, ob viele Leute hier sind. Gott ist hier, er ist omnipräsent, Gott ist hier und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Er freut sich, wenn wir Beziehung haben wollen. Und es war ihm so wichtig, er ist für uns gestorben. Er sehnt sich nach uns. Und seid einfach offen, was Gott zu euch spricht. Und das Thema heute, die Predigt habe ich überschrieben mit Maranatha. Das ist ein Wort, das kommt einmal in der Bibel vor. Und auch ausgehend davon, im Moment sind wir im Advent. Ich bin kein Kirchenjahreschrist. Ich habe es nicht mit diesen Feierlichkeiten, die zudem noch gar in der Bibel auffindbar sind. Aber im Moment befindet sich die Christenheit im Advent. Und Advent heißt, man wartet auf die Ankunft des Herrn. Man wartet aufs Christkind und auf die Geschenke am 24. Dass man vielleicht liebe Leute wieder sieht oder Leute, die man weniger lieb hat, aber dass man feiert und man kriegt Geschenke und man wartet jetzt auf den 24. und jeden Tag ein Türchen, jeden Tag ein Schokolädchen und Advent, wir warten. Aber eigentlich ist Advent auch, wir warten auf die zweite Wiederkunft von Jesus, dass Jesus wiederkommt. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du in uns wohnst. Ich danke dir, Papa, dass du da bist und dass du so eine Sehnsucht nach uns hast. Und dass du diese Sehnsucht durch den Heiligen Geist in unsere Herzen auch legen willst und gelegt hast. Und Herr, wir erwarten dich zurück. Und wir wollen dich sehen, wir wollen dich erleben, wir wollen bei dir sein. Und bitte, du bist jetzt hier durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich für jeden, der hier ist und für jeden, der auch diese Predigt im Nachhinein hört, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt Herzen anrührst. Dass du das tust, was keine Religion kann. So was dein Heiliger Geist tut und was dir der ureigenste Wunsch ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und so bitte ich dich jetzt, gib mir Gnade bei dem, was ich sage und bitte schenk Gnade bei allen, die das hören, dass es auf fruchtbarem Boden fällt und dass es das verrichtet, wozu du dein Wort aussendest. Amen. Sorry, wir werden ein bisschen Bibel surfen, aber ich lese es euch auch vor. Ich sage euch, wo es steht. Und ich muss euch sagen, es steht sehr, sehr, sehr viel im Neuen Testament über die Zeit, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Könnt ihr mir ein bisschen Hall wegnehmen? Das klingt so wie in einer Höhle. Es steht sehr viel drüber, was Jesus von uns erwartet, wenn er wiederkommt. Dass wir bereit sein sollen, dass er wiederkommt. Wie er uns vorfinden will, wenn er wiederkommt. Lest euch einfach in aller Ruhe mal Matthäus 24, 25 durch, wenn ihr Muße habt. Das sind lange Kapitel, aber da steht viel darüber drin. Und jetzt Predigt, Texttitel ist Maranatha. Und Maranatha kommt genau einmal in der Bibel vor, im Vers 20 bis 24. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit heiligem Kuss. Das ist mein, des Paulus, handschriftlicher Gruß. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Ich habe mir einfach eine Formulierung aus dem Internet geholt, weil die sehr treffend ist, zum Begriff Maranatha. Maranatha ist ein aramäischer Ausruf, der wohl von den frühen Christen benutzt wurde. In frühchristlicher Zeit drückte das aramäische Wort Maranatha die Erwartung der baldigen Rückkehr Jesu Christi nach seiner Himmelfahrt aus. Mögliche Übersetzungen sind: Unser Herr ist gekommen, Maranatha, oder Unser Herr wird kommen, oder am wahrscheinlichsten Unser Herr kommt, Maranatha. Und ähnlich ist Offenbarung 22,20, also ganz am Schluss von der Offenbarung, wo es in Griechisch geschrieben heißt: Ja, komm, Herr Jesus. Und vermutlich stammt dieser Ruf aus den christlichen Urgemeinden, denn dort war die Erwartung der Wiederkunft Jesu sehr ausgeprägt. Haben wir diese Erwartung? Meine Voraussetzung ist, dass man weiß, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Nach seiner Kreuzigung ist er wieder auferstanden, war 40 Tage unter uns. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, 1. Kapitel, Verse 7 bis 11. Weil sie dann auch gefragt haben, ja, und wann wird es sein? Wann kommst du wieder? Wann stellst du dein Reich her? Wann wird das alles passieren? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weggenommen, in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und ab da haben die Christen erwartet, wann Jesus wiederkommen wird. Und wann wird das sein? Wir wissen es nicht. In Markus 13, Verse 32, 33 steht: Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Das ist jetzt über 2000 Jahre her. Habt Acht, wacht und betet. Ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Viele haben schon versucht zu deuten, wann der Zeitpunkt sein wird. Die Zeugen Jehovas haben schon 2 oder 3 Termine genannt, wo sich Gott nicht dran gehalten hat oder Jesus. Ich weiß, es gibt viele Indikatoren und es deutet viel darauf hin, dass wir in der letzten Zeit sind. Aber die Christen vor 2000 Jahren waren auch schon in der letzten Zeit. Was wir heute haben: Wir haben die Wiedergründung von Israel. Wir haben, sein Volk kommt zusammen seit 30 Jahren, seit der eiserne Vorhang gefallen ist. Es passieren viele Dinge. Und trotzdem, keiner kennt den Zeitpunkt. Interessant ist auch, wir haben hier viel mit Missionaren zu tun, und in der missionarischen Bewegung, da wird dann auch ein bisschen gerechnet. Da heißt es, okay, wir wissen ja, Matthäus 24, Vers 14, dort steht: Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und wir wissen heute, okay, im Amazonasgebiet sind noch 387 Stämme, die nicht erreicht worden sind. Und im Hindusch haben wir noch so und so viele. Und rein statistisch erreichen wir jedes Jahr so viele Völker und Gruppen mehr. Und dann könnten wir jetzt bald am Ende sein. Gibt es einen Spruch, ein Vers aus der Offenbarung, der das Ganze hinfällig macht? In der Offenbarung 17, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Das heißt, da fliegt ein Engel mal geschwind über die Erde und jedem Volk, jeder Nation in seiner Sprache wird das Evangelium verkündigt. Wupp, und wo ist die Statistik von den Missionaren? Es ist eine gute Arbeit, was die Missionare machen, aber es ist müßig, Statistiken zu machen und versuchen zu erahnen, wann es der Zeitpunkt sein wird. Wir wissen es nicht, aber wir sollen bereit sein, weil es jeden Moment kommen kann. Aber es gibt Zeichen dieser letzten Zeit. Es gibt diese Zeichen im Weltgeschehen, wenn man sich's anschaut. Ein paar Verse aus Matthäus 24. Und zwar die Verse 37 bis 42. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und interessant ist, er sagt, es wird wie in den Zeiten Noahs sein. Ihr wisst, zu Zeiten Noahs, Noah hat die Arche gebaut, als deutliches Zeichen, hier kommt ein Gericht, keiner hat es ernst genommen, es kam das Gericht, Gott hat die Menschheit ausgerottet, bis auf Noah und seine Familie, und danach hat er ein Zeichen gesetzt am Himmel, um zu sagen, ich werde das nie wieder tun. Wem ist bewusst, jedes Mal, wenn ein Regenbogen da ist, dass das Zeichen von Gott ist, ich werde nie wieder die Erde so durch eine Sintflut oder sonst was auslöschen. Was war in den Zeiten Noahs? Die Leute waren so gotteslästerlich unterwegs und haben alles getrieben, was sich nicht geziemt. Was haben wir jetzt aktuell seit ein paar Jahren? Die Szene, in der sich jeder lieben darf, der es meint, und es sei gut so, und es gibt keine Männlein, Weiblein, sondern jeder mit jedem und alles ist toll. Und was haben die sich auf die Fahne geschrieben? Als Perversion? Den Regenbogen. Den Regenbogen, den Gott eigentlich gesetzt hat und sagt, Leute, auch wenn ihr noch so übel drauf seid, dieses Gericht bringe ich nicht mehr. Und als ob der Satan Gott sagen wollte, hier ist der Regenbogen, du machst es ja nicht mehr. Aber Jesus wird wiederkommen. Und danach wird es hier übel werden auf dieser Erde. Wir sehen, hier stimmt irgendwas nicht. Es stinkt schon bis zum Himmel. Wenn wir leben hier in Deutschland, ich habe jetzt die Perspektive für Deutschland. Ich weiß, Deutschland hat eine sehr bewegte Geschichte. Wir hatten auch einen Martin Luther hier, aber die jüngste Geschichte, wir hatten das Dritte Reich, den Versuch, die Juden auszurotten, einen Weltkrieg angezettelt, viel Leid, und dann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet mit der Bibel in der Hand. Und es waren gläubige Leute auch dabei und die Bibel war wichtig. Und jeder, der irgendein Amt in der Politik oder sonst noch wo begleitet hat, musste auf die Bibel schwören. Seit ein paar Jahren macht es keiner mehr. Es ist unwichtig. Was haben wir für eine Gottlosigkeit in unserer Politik und Gesellschaft mittlerweile? Allein, wenn man auch sieht, was der Holocaust, schrecklich, wie viele tote Juden, ja, und wie viele Kinder werden abgetrieben hier im Namen der Freiheit und man darf doch tun, was man will. Wir haben übelste Zeiten. Es ist nicht alles gut. Und was, aber das ist die Welt, okay? Schauen wir mal zu uns. Was sagt die Bibel über die Gläubigen? Lukas 21, Vers 24. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Es ist gut und richtig, Spaß zu haben, Partys zu feiern, Freundschaften zu pflegen. Es ist auch menschlich, Sorgen zu haben. Aber lasst das Ganze nicht überhand nehmen. Wirklich, die letzten, der Volker hat es vorhin gesagt, wenn man mit den Hirten damals gesprochen hätte, was wir heute für Katastrophen haben. Corona hat die ganze Welt gelähmt. Lasst euch nicht durcheinander bringen durch diese Sorgen. Leben wir noch in der Erwartung? Leben wir wirklich in der Erwartung, Jesus könnte jetzt wiederkommen? 1. Timotheus 14, 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, interessant, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Leute, die gläubig sind, fallen ab vom Glauben. Und jede Lehre, die nicht 100% des Evangeliums ist, wie wir es auch durch Paulus und so weiter kennen, ist Irrlehre. Alles, was ähnlich klingt, ist Irrlehre. Und wir haben eine Vielfalt an christlichen Kirchen und Lehren, die sich komplett widersprechen teilweise. Matthäus 24, wieder Matthäus 24, lest euch das Kapitel durch, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ja, ja, die Welt ist lieblos. Wir wissen, es gibt im Griechischen vier Arten von Liebe. Eros, das jeder von sich aus kennt. Und die Philia, die Bruderliebe. Aber hier steht die Agape. Die Agape ist die göttliche Liebe, die Gott in unsere Herzen der Gläubigen gegeben hat. Und hier steht, die Agape wird nachlassen. Das wird bei den Gläubigen sein. Die Gläubigen werden lieblos werden. Und es ist wirklich die Frage, was treibt uns um in unserem Alltag? Die Liebe zum Nächsten? Guckt mal, der Frieder hat gestern Besuch bekommen. Ich glaube, der war total happy. Gaffners wären total happy. Da müssen keine 100 Leute jeden Tag klingeln. Aber wenn niemand klingelt, wenn niemand kommt, haben wir dann überwältigende Liebe hier? Das sind jetzt zwei Namen, die ich genannt habe. Oder hat diese Liebe tatsächlich nachgelassen, die Liebe füreinander? Wer weiß was vom Nächsten? Wer weiß, wer in Not ist? Und wenn er weiß, dass er in Not ist, also ich weiß, dass viele wissen, dass manche in Not sind, weil ich werde immer wieder gefragt, hast du was von dem gehört? Hast du was von denen gehört? Wie geht es denn jetzt dort? Ja, hallo, ihr habt doch selber ein Telefon, ihr wisst doch selber, wo die wohnen. Die Liebe wird nachlassen, steht hier, die Agape-Liebe. Das ist die, die wirklich von Gott kommt, wo man sich umeinander kümmert, füreinander da ist. Das sind Zeichen für die letzte Zeit. Gut, Paulus hat auch schon gedacht, er kommt sofort. Das war vor 2000 Jahren. Ich weiß es nicht, ob meine Kinder das erleben werden, ob es ich noch erleben werde. Ich weiß es nicht, aber leben wir in dieser Erwartung? Und wir sollen ihn erwarten. 1. Petrus, Vers 8 und 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen in unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wir werden jubeln, freuen, unaussprechliche Freude. Wir erwarten ihn. Erwarten wir ihn wirklich? Haben wir, wenn wir an Jesus denken, haben wir unaussprechliche Freude, wenn wir an Weihnachten denken? Und hoffentlich liegt diese Krawatte endlich unter dem Weihnachtsbaum. Oder ist das die unaussprechliche Freude, die wir haben? Oder ist es wirklich unaussprechliche Freude, wenn wir an Jesus denken? Wenn wir hier zur Gemeinschaft haben dürfen und Gott loben dürfen für das, was er ist, für uns persönlich und für die Welt. Wir haben es gehört in der Predigt vor einer Woche, Abendmahl. Wir sollen gedenken, was Gott ist, wer er ist, was er für mich getan hat, was er für uns getan hat. Wir sind hier eine Schicksalsgemeinschaft von Erretteten. Freuen wir uns gegenseitig in unaussprechlicher Freude. Es sind harte Worte hier, ja. Und die Welt ist hart und Gericht ist hart. Aber Gott liebt uns und es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei und er schenkt uns Freude in diesem ganzen Durcheinander, wenn wir das nur zulassen. 2. Petrus, Kapitel 3, 14. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Seid eifrig bemüht, dass ihr unbefleckt in ihm erfunden werdet. Tadellos. Eifern wir danach. Ah ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, kann ich auch mal mit jemand reden. Oder eifern wir danach. Oh, ist da noch irgendjemand, den vielleicht irgendjemand vergessen haben könnte, anzurufen oder zu besuchen? Sind wir da eifrig dabei? Ach, die Tante Mathilde, die kann eh keiner leiden. Aber bestimmt hat sich jemand über sie erbarmt. Ja, wenn dir das in den Kopf kommt, warum tust du es nicht? Die arme Tante Mathilde, auch wenn sie noch so schräg drauf ist. Sind wir da eifrig dabei? Und 2. Korinther 5, Verse 1 und 2. Wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, Moment, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht von Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt hier seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Es ist hier, wir sind mit Krankheit, mit Not, mit Kälte, mit was weiß ich, konfrontiert täglich. Seufzen wir wirklich danach, diese himmlische Behausung zu haben? Wenn wir uns treffen, verabschieden wir uns. Ja, der Herr kommt bald. Ja, aber hoffentlich nicht vor Weihnachten, ich will vorher noch meine Geschenke auspacken. Ja, hoffentlich nicht vor meinem nächsten Sommerurlaub, den habe ich schon gebucht und da wollte ich schon lang mal hin. Ja, hoffentlich werde ich vorher noch befördert. Ja, hoffentlich darf ich noch sehen, wie meine Tochter heiratet. Ja, hoffentlich darf ich dann noch in Ruhestand und meine Nordkap-Tour mit dem Motorrad machen. Ja, oder verabschieden wir uns mit, ja, hoffentlich kommt Jesus lieber heute Nacht wie morgen. Oh nee, da müsst ihr ja noch was in Ordnung bringen. Ah, da müsste ich ja erst bei der Tante Mathilde noch anrufen und... Haben wir diese freudige Erwartung und sind wir bereit und reden zueinander? Maranatha, der Herr komme bald. Und das Gute ist, wir wissen den Zeitpunkt nicht. Wir sollen eifrig sein und bemüht. Und dann hat Gott in seiner unendlichen Liebe und Gnade, weil er uns Menschen so gut kennt, auch keinen Zeitpunkt und keinen Treffpunkt vereinbart mit uns. Das kommen wir eh die seltensten pünktlich zu irgendwelchen Versammlungen oder so. Und kommen auch gar nicht alle. Darum hat Gott in seiner unendlichen Gnade und Güte eine Entrückung erfunden. 1. Thessalonicher 4, Verse 15 und 17. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken. Zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das heißt, wir müssen wirklich nicht pünktlich irgendwo erscheinen. Das macht Gott, da wo wir sind, wupp, 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 weg. Das wird sonst nie klappen, wenn nicht mal 30 Leute pünktlich zum Gottesdienst kommen. Wie will er dann, was weiß ich, 30 Millionen an einen Treffpunkt bringen, zum richtigen Zeitpunkt und dann werde ich euch holen? Das klappt nicht. Also, dort, wo ihr seid, wupp, 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 weg. Aber dann werden die Sachen passieren, die wir lesen. Der eine wird im Bett liegen bleiben, der andere ist weg. Der eine wird auf der Arbeit sein, der andere wird weg sein. Nicht? Oh, jetzt muss ich mich noch geschwind fertig machen, jetzt kommt Jesus gleich. In 3 Stunden habe ich Mathilde angerufen und nochmal irgendjemand vergeben und dann komme ich. Nein, dort wo wir sind, werden wir mit einem Schlag weg sein. Und dann kommt das, was wir eigentlich wollen. Offenbarung 21, 4 bis 7. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, sieh, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das erwartet uns. Leben wir in dieser Erwartung, dass wir das haben dürfen. Mit einem Schlag werden wir dort sein. Das ganze Elend und Leid wird vorbei sein. Ist das unser Maranatha, in dem wir leben, tatsächlich? Ich muss euch die Geschichte erzählen, von als ich mit Jesus noch nichts am Hut hatte. Das war um die Weihnachtszeit vor 30 Jahren, 35 Jahre, da war ich auf einer Weihnachtsfeier von meinem Betrieb und hatte so viel, dass es nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich mein Auto noch gefunden hätte, auf jeden Fall wäre es nicht verantwortbar gewesen, wenn er gefahren wäre. Dann habe ich mein Auto stehen lassen, bin vom Kollegen nach Hause gefahren worden und am nächsten Tag musste ich wieder zu meinem Auto kommen. Und damals war Autostopp noch relativ üblich, dass man sich an die Straße stellt und den Daumen raustut. Gibt es ja heute nicht mehr. Ich bin in Schwäbisch Hall gestanden, strömender Regen, am 24.12. Viele, viele, viele mit Christbaum auf dem Dach. Viele wahrscheinlich von ihren Weihnachtseinkäufen für das Fest der Liebe. Und ich stand draußen im Regen und wollte mitgenommen werden. Ich hatte damals nichts mit Gott und Weihnachten und überhaupt am Hut. Ich habe auch kein traditionelles Weihnachten gefeiert. Wir haben gedacht, da fahrt ihr hin, ihr mit eurem Fest der Liebe. Fahrt doch, aber Dankeschön, was ihr mir zeigt. Und dann hat mich einer mitgenommen, ein Ausländer, der war auf der Durchreise durch Deutschland. Hat mich gefragt, wo ich hin will, hat mich, patschnassen Kerl, in sein Auto reingesetzt und hat mich dahin gefahren, wo mein Auto stand. Das war aber keiner mit Christbaum auf dem Kopf und Geschenke auf dem Rücksitz. Und deshalb, wir leben jetzt im Advent. Leben wir wirklich in der Erwartung seiner Wiederkunft? Erwarten wir ihn? Sind wir bereit? Wollen wir? Und das Gute ist, ihr müsst jetzt nicht reflektieren, wie waren meine letzten 3 Jahre, waren die jetzt super? Nee, wie bin ich hier und heute? Wie gehe ich heute hier raus? Sage ich, Maranatha, und bitte lass mich bereit sein. Und wenn die letzten 3 Jahre nicht so toll waren und wenn die Tante Mathilde wirklich keinen Anruf gekriegt hat, dann gibt es Jesus und sagt, Entschuldigung. Und ich, wenn es sich ergibt und ich vom Sofa aufgestanden bin und das Mittagessen gut war und sonst nichts anderes im Fernsehen kommt, dann rufe ich sie an. Nein, dann ruft sie an. Wirklich, seid bereit in dieser Erwartung. Und guckt, dass ihr als untadelig empfunden werdet. Und es gibt wirklich sehr viele Bibelstellen im ganzen Neuen Testament, die sich damit beschäftigen. Die findet ihr selber, wenn ihr Bibel lest. Ich möchte uns bloß sagen, hey, er kommt wieder, garantiert. Wir wissen nicht wann und wie, aber er möchte uns als unbefleckte Braut vorfinden. Und wir können es von uns aus nicht. Er bereitet uns zu, aber wir müssen wollen. Wir müssen sagen, hier bin ich, ändere mich. Und wenn er sagt, okay, fang an bei der Tante Mathilde, dann tu das. Und ich danke dir, Jesus, dass das so großes Ding auf uns wartet, die Ewigkeit beim Vater im Himmel. Und ich danke dir, dass wir das emotional hier schon erleben dürfen. Und ich danke dir, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, untereinander mit dir. Und ich bitte dich, dass wir wegschauen von Weihnachten und hinschauen zu dir. Dass wir wirklich in Erwartung sind, dass du uns hier rausholst und noch viele mitnimmst. dass wir sagen können, Maranatha. Dass wir dieses Weihnachten verbringen in der Erwartung, Maranatha, uns gegenseitig zusprechen, Maranatha, Herr, komm bald. Danke, dass du jetzt hier bist durch deinen Heiligen Geist, dass du in uns wohnst. Und wir wollen dich sehen in deiner Gestalt, wie du wirklich bist. Amen. Sollte eigentlich mutmachend sein.